Dieses Lied bewegt mich total. Ich habe mich gerade als kleinen Jungen gesehen. Mein Papa hat abends uns immer aus der Bibel vorgelesen. Meine Schwester links, ich rechts. Nach dem Bibellesen haben wir ein Lied gesungen, ganz oft dieses Lied. Und danach zusammen noch gebetet. Und ich habe gerade gedacht, boah, was für ein Segen, in einer Familie groß zu werden, wo man solche Fundamente bekommt. Und das hat auch etwas mit dem Thema heute zu tun. Wir werden nämlich über die Weisheit sprechen und über die Leute, die vor uns gelebt haben und die etwas in unser Leben hineinsprechen wollen. Ich will da jetzt noch nicht so wieder ausholen, ich werde das gleich weiter vertiefen. Was für ein Segen, dass es Leute vor uns gab, die geglaubt haben, die uns den Glauben rübergebracht haben. Jesus, ich danke dir, dass wir uns hier in Deutschland in Freiheit und in Frieden treffen können. Und wenn wir im Moment in die Nachrichten schauen, dann haben wir das Gefühl, die Welt steht Kopf. Dann ist es nicht selbstverständlich, dass wir uns in Freiheit treffen können. Dann werden viele Christen verfolgt, müssen Angst haben um ihr Leben. Und wir beten heute besonders für Frankreich. Wir beten, dass du dort Gnade schenkst, wenn dort Wahlen sind, Jesus. Wir legen dir das in die Hände. Wir danken dir, Jesus, dass du der Herr der Herren bist und dass du alles in deiner Hand hast, egal wie sie sich dort entscheiden. Und danke, Jesus, dass du unser Leben in deiner Hand hast und dass auf dieser Erde alles auf dieses große Ziel zuläuft, dass du wiederkommst. Ich danke dir, Jesus, dass wir unsere Häupter erheben dürfen und in unserem Herzen glauben und uns freuen können, dass du wiederkommst und dass du allem Leid und allem Elend und allem Bösen in dieser Welt ein Ende setzen wirst, weil wir glauben, dass ein gerechter, liebender Gott auf uns zukommt. Amen. Wie kann ich mein Leben gestalten, damit es gut wird? Das ist so also eine zentrale Frage. Was funktioniert und was funktioniert nicht im Leben? Da kann man sich, wenn man sich diese Fragen mal so vor Augen führt, kann man sich doch vorstellen, warum man gerne an Reinkarnation glauben möchte, oder? So nach dem Motto, in diesem Leben hat es nicht geklappt, aber im nächsten Leben, dann wird es besser. Dann mache ich das alles besser. Also ich habe mir gedacht, boah, wenn man sich diese Fragen mal vor Augen stellt, wie komme ich im Leben klar und wie läuft es im Leben, wo kriege ich Orientierung für mein Leben, da ist mir dieser Gedanke gekommen. In unserer Gesellschaft wird uns ja häufig die Antwort gegeben, folge deinem Herzen. Das Problem ist aber, dass wir das nicht tausendmal ausprobieren können. Und ich weiß nicht genau, ob ich den Impulsen meines Herzens wirklich trauen kann. Ich habe das schon mehrfach hier in der Gemeinde erzählt. Ich habe als Seelsorger in der JVA Brandenburg gearbeitet. Momentan arbeite ich auch als Seelsorger mit einem Team hier in Oldenburg. Aber damals in Brandenburg bin ich einem jungen Mann begegnet. Der ist morgens neben einer Leiche aufgewacht, weil er dem Impuls seines Herzens gefolgt ist. Der hat sich mich abends die Binden vollgeballert und war total betrunken und am nächsten Morgen ist er neben einer Leiche wach geworden. Also ich sag mal, immer dem Impuls deines Herzens zu folgen, könnte ziemlich blöd sein. Das ist ein extremes Beispiel. Aber ich kenne Leute, die haben den Impuls ihres Herzens gefolgt und haben sich ganz viele Sachen gekauft, weil die ja so toll aussehen, mit Kreditkarte. Ach, das kann ich nie auf die Kette. Und nachher waren sie verschuldet. Ich habe 3 Jahre in der Bank gearbeitet. Es gibt da ganze Abteilungen dafür, die kümmern sich nur um solche Typen. Das nennt man Inkasso. Manchmal werden solche Forderungen auch verkauft. Da hat man solche Typen auch von der russischen Mafia vor der Tür stehen und sagen, klock, 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 wir kriegen noch Geld von dir. Ganz schön unentspannt. Folge deinem Herzen. Ich glaube, dass wir andere Orientierung brauchen. Und wir brauchen Vorbilder, gute Vorbilder, wir brauchen Mentoren, die uns im Leben begleiten. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir gute Orientierung suchen. Wenn ich in meinem Leben immer den Impulsen meines Herzens gefolgt wäre, dann wäre ich in der Schule rausgeflogen, weil ich mehr als einmal gedacht habe, dem Lehrer haue ich eine rein. Ja, wer von euch nicht? Ne? Seid doch mal ehrlich. Ja, die Lehrer jetzt, klar. Die ihr jetzt Lehrer seid, das andere habt ihr verdrängt. Ja, okay, ich unterstelle euch das hier, ich gehe zu. Okay, aber wir wollen uns in dieser neuen Predigtreihe, die Lifehacks heißt, das ist ein neues Wort für ein relativ altes Anliegen, es kann man übersetzen mit Lebenskniffe. Das ist ein modernes Wort, mit dem verschiedene Tipps zusammengefasst werden, wie man das Leben erleichtern kann, also wie man Dinge gut hinkriegen kann. Also die Leute, die unter euch MacGyver noch kennen, ja, wer kennt noch MacGyver? Juhu, einige von euch. Der kann mit einem Nagelknipser eine Atombombe bauen, ja, also so in der Richtung. Ja, nicht ganz, aber sowas. Also ich habe mir mal einen Lifehack rausgesucht, den ich ziemlich witzig finde. Und wenn es nur dafür war, dass du heute im Gottesdienst warst, dann ist der schon gut, ja? Also, wenn du müffelige Schuhe hast, ne? Also wenn du abends deine Schuhe aus dem ziehst, oh, Alter, das stinkt nach Gouda oder irgend sowas, dann musst du da einen Teebeutel reinlegen über Nacht, ja? Das ist ein Lifehack. Das heißt, also nächsten Tag nimmst du deinen Schuh und der stinkt nicht mehr wie Puma, sondern der ist dann, der Duft hat sich dann entfernt. Das ist also ein Trick, ein Lebenskniff. Und für einige von euch hat es sich schon gelohnt, jetzt in den Gottesdienst zu kommen heute. Aber das ist nicht in erster Linie Gemeinde der neuen Predigtreihe. Weil in der Bibel gibt es nämlich ein ganzes Buch, das sich mit Lebenskniffen beschäftigt. Da sind Leute, die haben Lebensweisheiten aufgeschrieben, ganz besonders der weiseste König in Israel, aber auch noch andere. Und das ist das Buch der Sprüche. Und damit wollen wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen beschäftigen. Die Sprüche, die formulieren viele Dinge in poetischer Form, dass da ein Gedanke aufgegriffen wird und der wird in einem nächsten Vers nochmal erweitert, ergänzt. Das ist hebräische Poesie. Bei uns müssen sich ja Verse reimen. In der hebräischen Poesie ist es so, da reimen sich die Gedanken. Und das kommt da, sodass man sich das gut merken kann. Und das ist ein 2500 Jahre altes Buch, wo viele, viele weise Sprüche drinstehen und wo alle Lebensgebiete unter die Lupe genommen werden. Da geht es um die Arbeit, da geht es um den Umgang mit Besitz und Eigentum, da geht es um die Ehe, den Umgang mit dem anderen Geschlecht, die Familie, das Verhältnis der Väter zu den Kindern und umgekehrt, das Verhältnis von dein und mein, vom Kaufen und Verkaufen von Bürgschaften und vom Umgang mit dem Körper, von der Zähmung meines Mundes und meiner Lippen, meiner Augen und meiner Ohren. Und der Weise fragt immer danach, wo sind die Klippen, wo man aufpassen muss. Ja, das ist also der Kerngedanke. Es gibt Leute, die haben das Leben ausprobiert. Das ist das Kernanliegen ist, die Gebote Gottes wirklich einzuhalten und die Gebote Gottes zu lieben. Es gibt eine Auslegung der Sprüche, die sich ganz klar an den 10 Geboten orientiert. Wo man immer wieder merkt, darauf bezieht sich vieles. Und ich lade euch ein, dass ihr die Sprüche zum Beispiel im Mai mal komplett durchlest. Kann man ganz einfach machen, weil es gibt 31 Kapitel. Ja, also jeden Tag eins. Und es gibt, ich habe das von Billy Graham gehört, der liest jeden Tag das Kapitel aus den Sprüchen, was dann dem Tag entspricht. Ich wollte euch mal herausfordern, vielleicht mag der eine oder andere so eine Herausforderung. Sprüche lesen und vor allen Dingen tun. Darauf kommt es ja an. Und ich möchte heute mit diesem Thema beginnen, quasi eine Einleitung, Weisheit oder Dummheit, du hast die Wahl. Ja? Du kannst dir die Frage stellen, wenn du die Sprüche durchgelesen hast, ist der Appell, triff die richtigen Entscheidungen. Ja? Also weg das doch mal ab. Schau auf die Folgen davon. Darum soll es gehen. Albert Einstein hat gesagt, zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Fand ich cool, diesen Satz. Und wir müssen uns vor Augen führen, bei Dummheit geht es nicht darum, um Intelligenz. Es geht nicht die Leute, die jetzt hier sitzen, die sagen, ich bin ganz intelligent, ich habe einen IQ von 130, mich betrifft das nicht. Doch, dich könnte es auch betreffen, weil in dem Buch der Sprüche geht es nicht darum, intelligent zu sein, sondern, ich werde das gleich noch weiter ausführen, es geht um andere Dinge da, nämlich das richtige Verhalten in den Tag zu legen. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass in den deutschen Gefängnissen auch ganz viele Akademiker sitzen, Ärzte, Rechtsanwälte und Steuerberater zum Beispiel, dann gehen wir mal davon aus, dass die Leute halbwegs intelligent waren, als sie ihre Ausbildung gemacht haben und trotzdem ihr Verhalten war dumm gegenüber dem Gesetz. Sie sind ins Gefängnis geraten. Das muss auch nicht ihr letztes Urteil sein, aber ihr Verhalten zumindest war mal dumm. Ich habe an diesen Film gedacht, Forrest Gump, ja? Da sitzt er auf der Bank und sagt immer, meine Mama hat gesagt, dumm ist der, der Dummes tut. Ja? Und dieser Film, der bringt das total schön rüber, finde ich, weil dieser Mensch ist ja wirklich nicht der Intelligenteste, dieser Forrest Gump, aber trotzdem, er trifft ganz viele gute Entscheidungen. Das finde ich so cool an diesem Film. es kommt auf das Tun an. Und das ist auch das, was bei den Sprüchen rüberkommt. Warum sitzen Menschen im Gefängnis wegen Steuerhinterziehung, die viele Millionen Euro verdient haben? Diese Frage muss man sich doch mal stellen. Ich bin bekennender Bayern-Fan. Unser Präsident saß im Gefängnis. Ich habe mir gedacht, geht's noch? Der hat so viele Millionen verdient und hat versucht, auch noch ein bisschen an die Seite zu bringen. Verstehe ich nicht. Und ein anderes Beispiel ist das von Josef Müller. Wer hat Josef Müller schon mal gehört? Das ist so ein, einige von euch. Josef Müller ist ein Mensch, der war Steuerberater, hat Millionen gemacht, hat das auch mit schrägen Dingen gemacht und ist dafür 5 Jahre in Bau gegangen. Auch in Bayern hat er dort gesessen. Und ist im Gefängnis Christ geworden und berichtet jetzt aus seinem Leben, wie er sich verändert hat. Das gibt auch ein Buch darüber, das heißt Ziemlich beste Schurken. Ich habe mir einiges von diesem Typen angeschaut und durchgelesen. Ich finde ihn total krass, wie wunderbar das ist. Da ist ein hammerintelligenter, begabter Mann, der sein Leben so gegen die Wand fährt und den Gott dann wieder so erhebt, der dann anfängt, daraus, aus dieser negativen Erfahrung heraus, weise Entscheidungen zu treffen. Und er sagt über die Zeit davor, als er noch nicht mit Jesus unterwegs war, schreibt er, ich habe verstanden, warum ich nie zufrieden war. Selbst als ich 40 Millionen Euro auf dem Girokonto hatte, ich war nie zufrieden, nie glücklich. Ich musste es immer allen beweisen, in allen Lebenssituationen top sein. Und in einem Interview mit dem Fokus hat er gesagt, ich war gierig und wollte unendlich reich werden. Gier macht dumm. Ja? Das sagt dieser super reiche Mann. Warum hintergeht ein Mann seine Frau und riskiert dabei, seine Ehe und seine Kinder zu verlieren? Ich habe sogar das habe ich nie, Gott sei Dank, nie selber in der Seelsorge erlebt, aber ich habe es von einem Kollegen gehört. Da kommt ein Mann in die Seelsorge zu einem Seelsorger, zu einem Pastor und sagt, ich werde meine Frau betrügen und ich habe das mit dem Herrn abgemacht. Das ist schon okay so. Weil das war irgendwie schon nicht so in Ordnung und bla bla bla. Ich dachte, mir fällt die Kinnlade runter. Ich habe das mit dem Herrn abgemacht. Ja, also da stellt man sich die Frage, geht doch gar nicht. Und mir geht es nicht darum, jetzt Ehebruch zu verdammen oder sowas. Wenn du jetzt sagst, oh, ich habe Ehebruch begangen, jetzt darf ich hier. Jesus vergibt alle Sünde. Ja, gar keine Frage. Aber es ist die Frage, wie gehen wir mit solchen Situationen um aus der Vergangenheit? Es wird ganz schön laut hier, oder? Was will der Himmel mir sagen? Okay, ich bin lauter. Okay, warum kaufen Menschen Dinge, die sie sich nicht leisten können, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen? Ja, es gibt Menschen, die kaufen Dinge, um damit anzugeben vor Leuten, die sie total doof finden. Ja, wie blöd ist das denn? Ja, da hat man Nachbarn, die man doof findet und dann kauft man sich ein größeres Auto, um mit angehen zu können. Wie bescheuert. Aber was machen Menschen? Ja? So, jetzt kann ich wieder normal reden. Oder warum ballern sich Menschen mit Alkohol so zu? In unserem Land ist Alkohol die größte legale Droge, die hier in Deutschland konsumiert wird. Alkohol wird als Retter, als Stimmungsmacher und als Tröster genutzt. In Deutschland gibt es 2 Millionen Alkoholiker. Und 10 Millionen Menschen gefährden mit Alkohol ihre Gesundheit. Ich sage nicht, dass man keinen Alkohol trinken darf. Ich sage aber das Übermaß daran, dass Leute darin ihren Halt finden, dass darin ihre Orientierung finden. Das Buch der Sprüche sagt da zum Beispiel, sieh den Wein nicht an, wie er rot ist und im Glase so schön steht. Er geht glatt ein, aber danach beißt er wie eine Schlange und sticht wie ein Otter. Da werden deine Augen seltsame Dinge sehen und dein Herz wird Verkehrtes reden. Und du wirst sein wie einer, der mitten im Meer schläft und wie einer schläft oben im Mastkorb. Das Buch der Sprüche ist so wunderbar plastisch. Ja? Ich habe ja das noch nie einen Schlangenbiss erlebt, aber in meiner früheren Zeit als Jugendlicher und so, war ich schon mal volltrunken. Ja? Also du redest ein dummes Zeug, du denkst am nächsten Tag, wie konntest du nur? Ja? Und das wird dir so wunderbar. Oder wie du, ich stelle mir das vor, so, ich kenne die Piratenfilme, da sitzen ja die Typen im Ausguck. Das schwankt alles. Ja? Das ist das, was die Sprüche hier rüberbringen. Voll sich so dem Alkohol hinzugeben, ist echt nicht weise. Warum machen Menschen das? Warum greifen Menschen, und das habe ich leider als Pastor super oft immer wieder erlebt, immer wieder in die gleichen Dinge rein? Warum wiederholen sich Fehler so oft? Die Sprüche haben dort einen wunderschönen Vers. Wie ein Hund zu dem wieder zurückkehrt, was er erbrochen hat, so wiederholt ein Narr seine Dummheit. Wie ein Hund, der zurückkehrt zu dem, was er erbrochen hat, so kommt ein Narr wieder zurück zu seiner Dummheit. Ich stelle mir die Frage, warum machen einige Leute jeden Fehler 10-mal? Und ich sage das nicht überheblich. Ich schaue mein eigenes Leben und denke, Jan, warum hast du einige Sachen so oft falsch gemacht? Und ich möchte das auch mal jetzt schon von Anfang an betonen. Das Buch der Sprüche kann einem manchmal ganz schön einen zwischen die Hörner geben, wo man das Gefühl hat, boah, bin ich blöd. Aber das Schöne ist, ich lese und ich werde versuchen, die Sprüche immer aus einer Perspektive zu lesen und immer auch am Ende dieser Predigt durch diese Perspektive, durch die Perspektive des Kreuzes sehen. Das heißt, das ist nicht das Ende, sondern es ermutigt mich, mein Leben zu verändern. Es ermutigt mich, einen Neuanfang zu wagen. Und nicht zu sagen, oh, ich habe da früher was falsch gemacht und jetzt bin ich und bleibe ich immer unweise. Nein, es ist der Appell, jetzt weise zu leben, wo ich erkenne, ich bin unweise gewesen. Und das, glaube ich, will das Buch der Weisheit uns rüberbringen. Weisheit ist eine moralische Klarheit zu bekommen, die Fähigkeit zu wissen, was richtig ist und das dann auch zu tun. Darum geht es. Nicht sich zu überlegen, ist Weg A, B, C, D richtig, sondern wirklich zu sagen, okay, ich weiß, dieser Weg ist richtig und den gehe ich auch. Egal, was da kommt. Ich entscheide mich, mit meinem Herzen diesen Weg zu folgen und nicht, weil das andere so nett klingt und weil diese Frau doch so wunderbare Kurven hat oder weil dieses Auto so toll aussieht, sondern ich weiß, wenn ich das tue, dann werde ich auf dem falschen Weg gehen. Ja, also darum geht's. Die Fähigkeit zu wissen, was richtig und was falsch ist, die Fähigkeit, Böse und Gut zu unterscheiden und dann das Richtige zu tun, das ist Weisheit. Es geht darum, es ist die Kunst zu leben. Man kann gewissermaßen die ersten 9 Kapitel der Sprüche als Einleitung in die gesamte Weisheitsliteratur verstehen. Und da kommt immer dieser väterliche Grundton durch. Da spricht ein Vater mit seinem Sohn. Ja? Und das weckt vielleicht bei dem einen oder anderen Widerstand. Gerade bei denen, die sagen, ja, ich habe mich immer gegen meine Eltern aufgewandt. In unserem Land gab es ganze Generationen, die in den 68ern aufgestanden sind und dagegen rebelliert haben, gegen die Eltern und so weiter. Zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Will ich jetzt gar nicht alles aufdröseln hier. Aber ich will sagen, hier, da steckt häufig ein Vaterbild dahinter, dass die Eltern nicht gut sind oder dass man es irgendwie besser machen muss als die Eltern oder wie auch immer. Mein Vater war vielleicht schlecht, aber ich lade dich ein, das mal zur Seite zu packen. Dieses innere Bild von einem Vater, der vielleicht versagt hat oder von einer Mutter, die versagt hat, das Bild mal für einen Moment zur Seite zu stellen, das ist bei diesen biblischen Bildern immer wichtig. Und stell dir vor, dieses Bild wird ersetzt durch Jesus. Ja? Und Jesus sagt nämlich, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater im Himmel. Ja? Stell dir das vor, dieses alte Bild zur Seite zu stellen, dann einen kleinen Moment parken. Es kann sein, dass Gott das heilen muss, deine Beziehung zu deinem Vater oder deiner Mutter, aber dass du dich ermutigen lässt, diese Impulse auch so zu hören. Weil der Vater im Himmel diesen Gedanken hat, hey, es lohnt sich, du bist wertvoll, du bist so kostbar, dass dein Leben gelingen soll. Sprüche 3, da heißt es, wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt, denn es ist besser, sie zu erwerben als Silber und ihr Ertrag ist besser als Gold. Sie ist edler als Perlen und alles, was du wünschen magst, ist nicht mit ihr zu vergleichen. Ich habe 2 Texte aus dem Buch der Weisheit, aus den ersten Kapiteln exemplarisch rausgenommen, von denen ich glaube, dass sie ganz zentrale Texte sind. Der eine ist in Sprüche 1, die Verse 7 bis 9. Das ist gewissermaßen die Überschrift. Da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Anfang der Weisheit. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Gottesfurcht. Und damit ist nicht eine Angst vor Gott gemeint, sondern gemeint ist eine tiefe Ehrfurcht. eine tiefe Ehrfurcht vor Gott, die mich in seine Gegenwart hineintreibt, anstatt mich von ihm zu distanzieren. Wo ich denke, boah, da ist mein Schöpfer, der mich liebt, der mich gemacht hat, und zu dem darf ich Kontakt haben. Das ist die einzige Richtung, wo ich hingehe. Darum geht's. Ehrfurcht zu haben. Diese Herzenshaltung hat eine ganz große Verheißung in der Bibel. Man wird bewahrt vor dem Bösen. Und die Folge des Bösen ist ja Tod und Selbstzerstörung. Und die Verheißung von der Gottesfurcht ist auch die, dass wir in Gott einen Zufluchtsort haben, wo wir uns in Gott bergen können. Wo wir eine Burg haben für unser Inneres. Sprüche 14, Vers 26. Wer den Herrn fürchtet, hat eine sichere Festung. Und auch seine Kinder werden beschirmt. Was für eine Verheißung. Die Furcht Gottes zu suchen. Und das ist gewissermaßen das Eintrittstor in die biblische Weisheit, in diesen biblischen Weisheitsgedanken. Zu sagen, die Furcht Gottes, nicht einfach, ja, da gibt es einen Gott, schön und gut, aber zu sagen, dieser Gott hat das Leben geschaffen, dieser Gott hat mich lieb und ich habe so eine Ehrfurcht vor ihm und vor seinen guten Gedanken für mein Leben. Das will ich haben. Und dann geht es weiter in Vers 8. Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter. Denn das ist ein schöner Schmuck für dein Haupt und eine Kette an deinem Hals. An dieser Stelle möchte ich einen Exkurs machen. Weil das Thema Zucht und Züchtigung in den Sprüchen meines Erachtens sehr problematisch ist. Ich möchte mich nicht diesem Gedanken Vorschub leisten, der leider in einigen evangelikalen Gemeinden Vorschub geraten wird, nämlich, dass man Kinder mit Gewalt züchtigt. Dem möchte ich einen ganz klaren Stopp vorsetzen. Es gibt einige problematische Stellen in den Sprüchen, muss man sagen. Ich zitiere einen, Sprüche 13, Vers 24, wo es heißt, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Mit diesen Versen hat man eine schwarze Pädagogik in unserem Land legitimiert, dass man in der Schule sogar früher Kinder geschlagen hat. Das ist noch keine 100 Jahre her, dass man einen mit dem Stock bekommen hat, wenn man irgendwas nicht so gut hingekriegt hat. Und ich glaube, dass es ein ganz problematisches Bibelverständnis ist. Wenn Jesus Christus die Mitte der Schrift ist, dann haben wir hier einen ganz klaren Schlüssel für die Auslegung solcher Bibelstellen, meines Erachtens. Ich sage, wenn Jesus die geoffenbarte Menschenfreundlichkeit Gottes, wenn ich mir diesen Jesus vor Augen halte, dann komme ich zu dem Schluss, ja, dieser Text steht da, aber auch diese Stelle muss ich an Jesus messen. Und deswegen glaube ich, deswegen möchte ich sagen, dass wir die Bibel nicht wortwörtlich, sondern die Bibel ernst nehmen müssen und dass Jesus Christus die Mitte der Heiligen Schrift ist und an ihm muss ich alles messen. Es heißt mich auch zum Beispiel im deutschen bürgerlichen Gesetzbuch, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafung, seelische Verletzung und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Ich weiß, dass das ein ganz, ganz heißes Eisen ist, aber ich möchte es an dieser Stelle mal ganz klar sagen. Körperliche Gewalt gegen Kinder ist kein biblisch begründbares Argument meines Erachtens und braucht dort Korrektur. Was mir geholfen hat bei dem Begriff Zucht, ist, dass es ein Begriff aus der Botanik ist. Ja? In der Botanik, da werden Pflanzen gezüchtet. Und das fand ich ein schönes Bild, zu sagen, ich kultiviere etwas. Ich habe ja auch zwei Kinder und ich kultiviere Dinge, also im Verhalten meines Sohnes. In der Botanik, da werden ja zum Beispiel, hat man manchmal einen Stab, den man irgendwo hinstellt, und dann wird die Pflanze daran gebunden, damit sie gut wachsen kann. Und das ist etwas Liebevolles. Ich ziehe bildlich gesehen meinen Sohn an mich und sage, mein lieber Sohn oder meine liebe Tochter, dieses Verhalten möchte ich nicht. Oder wie auch immer, man kann da Grenzen setzen und so weiter. Es gibt auch tolle Literatur. Ich möchte euch an der Stelle ein Buch empfehlen von Rudolf Dreikurs, Kinder fordern uns heraus. Dieses Buch hat mich sehr ermutigt. Kinder fordern uns heraus. Und ich habe Martina Eilers gebeten, dieses Buch zu besorgen. Also ab nächster Woche könnt ihr es auch im Buchladen bekommen, den wir haben. Also wir müssen Kinder gewaltfrei erziehen. Und das ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle zu sagen. dann mache ich wieder weiter bei den Sprüchen hier. Ich meine, dass es wichtig ist, dass wir erkennen, dass hier ein liebevoller Grundton gemeint ist. Und dass wenn du ein problematisches Elternbild hast, dass du es, wie gesagt, dir vor Augen führst, das ist der beste Vater der Welt. Diese Weisung, diese Erfahrung gewissermaßen, die der Vater gemacht hat, die will er seinem Sohn weitergeben, damit er sich damit schmücken kann. Damit andere Menschen quasi sehen, dass das Leben bei meinem Kind funktioniert. Schau dir die Folgen an von dem, was aus deinem Leben hervorkommt. Das ist das, was der Vater seinem Sohn mitgeben will. Wie geht es Menschen, wenn sie eine halbe Stunde lang mit dir zusammen waren? Geht es ihnen schlechter oder besser? Und ich spüre hier diesen Geist von einem Vater, der sagt, ich möchte, dass wenn du mit Menschen in Kontakt kommst, dass du Menschen aufbaust, dass du Menschen ermutigst. Ich möchte, dass das Leben mit dir, dass du ein Beziehungsmensch sein kannst, dass du nicht Beziehungen kaputt machst, durch üble Nachrede zum Beispiel. Wie redest du mit oder über andere Menschen? Wie würde unsere Gemeinde sich noch mehr verändern, wenn wir uns es verbieten, zu lästern? Wenn wir es uns verbieten, Gebetsanliegen weiterzugeben? Ich meine das auf diese negative Art und Weise, ja? Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Nee, wisst ihr nicht vielleicht. Okay, das erkläre ich. Es gibt manchmal eine Art zu lästern, indem man sich fromm gesagt Gebetsanliegen weitersagt und dann nicht wirklich für den anderen betet. Da geht es nur darum, das fromm zu verpacken, dass man über andere Leute lästert. Das meine ich zum Beispiel. Oder schau auf die Einstellung bei deiner Arbeit, wenn du faul bist zum Beispiel. Lass das. Du wirst Gott verunehren und dein Leben wird nicht gesegnet sein, wenn du faul bist. Einen weiteren Text, den ich auch noch hier mit reinbringen möchte, ist aus Sprüche 4, jetzt muss ich mal gucken, dass ich es genau hinkriege, so genau, Sprüche 4, Vers 20 bis 23. Mein Sohn, merke auf meine Rede und neige dein Ohr zu meinen Worten. Lass sie dir nicht aus den Augen kommen, behalte sie in deinem Herzen. Denn sie sind das Leben denen, die sie lieben und heilsam ihrem ganzen Leib. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. In der Elberfelder heißt es da, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Wenn du dich an diese Weisheit hältst, dann ist sie heilsam für dein ganzes Leben. Die ganze Thematik der Psychosomatik steht hier auch meines Erachtens mit im Raum. Die Verbindung zwischen Herz und Körper, wo auch etwas Heilsames hineinkommt. Wenn ich anfange, mein Denken, das ist ja das, was das Herz im Hebräischen meint. Das Herz im Hebräischen meint nicht die Pumpe, die im Brustkorb pumpt, sondern die Hebräer denken an unseren Intellekt, an unsere Gefühle, an unseren Willen. Das Herz ist das Zentrum des Intellekts. Da, wo ich Erkenntnis gewinnen kann, wo ich nachsinne, wo ich Pläne schmiede, wo ich am Denken bin, am Zweifeln und auch am Reflektieren. Das Herz ist das Zentrum der Gefühle. Die Bibel spricht von einem frohen Herzen, von einem furchtsamen Herzen, von einem zornigen Herzen, von einem brennenden Herzen. Und das Herz ist auch das Zentrum des Willens. Da, wo ich also eine Wahl habe, wo ich mich entscheiden kann, wo ich Entscheidungen treffe und wo dein Herz auch verhärtet werden kann, weil ich mich gegen Gottes Wort entschieden habe, mehrfach, immer wieder, wo mein Herz hart wird wie Stein. Wenn du schon lange Christ bist und immer wieder mit bestimmten Dingen, wo du weißt, du sollst sie nicht mehr tun, irgendwann wird dein Herz eventuell hart, sagt die Bibel an der Stelle. Das heißt also, das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Und wenn wir unser Herz auf Gottes Wort ausrichten, wenn wir die Weisheit Gottes suchen, dann hat das Auswirkungen auch auf unseren Körper. Unsere Seele verändert sich, wird gesund. Das ist die Verheißung, die auch in diesen Texten drinsteckt. Ich bin jetzt kein Arzt, aber diese Thematik wird in der jüngeren Vergangenheit ganz, ganz viel behandelt, wo gesagt wird, wie viele Erkrankungen auf seelische Defizite und seelische Krankheiten zurückgehen. Dass sich körperlich ausdrückt. Männer reden nicht drüber, die kriegen irgendwann Rückenschmerzen. Ja? Oder Magenprobleme. Ja? Man sagt ja auch, das geht mir an die Nieren. Und all diese Dinge, ihr könnt euch das lebhaft vorstellen. Und wenn wir anfangen, dort unser Herz auf das auszurichten, was Gott sagt, auf die Weisheit Gottes auszurichten, wird das Auswirkungen auf unseren Leib haben. Darum geht es zentral in den Sprüchen. Dass Gott nämlich erwartet, nicht einfach nur mal eine Bekehrung von uns, sondern er möchte, dass unser ganzes Leben ein Lebensgottesdienst ist. Unser ganzes Leben soll eine sichtbare Demonstration von der Güte Gottes werden, immer mehr. Es geht nicht um Perfektion, aber es geht darum, dass andere Leute um uns herum etwas von Gott mitkriegen dürfen, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn die Weisheit das Herz verlässt, wird es eine Quelle werden, aus der böse oder unangenehme Gedanken folgen. Es ist die Frage, was beherrscht dein Herz? Die Weisheit Gottes oder deine eigene menschliche Weisheit oder das, was du dir aus den Nachrichten oder aus den Medien so an Weisheiten reinhaust? Gott möchte, dass unser Leben gelingt. Jesus hat gesagt, nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Dann erklärt er das einige Verse später in Matthäus 15, begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird. Abort, erkläre ich kurz, das ist quasi die Schüssel. Ja? Also für die Leute, die sich einen Abort nicht vorstellen können, mein Opa hatte noch so ein Teil hinten in der Scheune. Also ich komme aus einer Generation, wo es noch einen Abort gab. Ja? Also alle Leute, die 10 Jahre jünger sind, wissen das vielleicht nicht mehr unbedingt. Da sprechen wir jetzt von der Porzellanabteilung und dort entledigen wir unserer Auswürfe. Jesus geht dann weiter. Was aber aus dem Mund herausgeht, kommt aus dem Herzen hervor. Da spricht Jesus von dieser direkten Verbindung zwischen Herz und Mund. Also das, was bei dir aus dem Mund rauskommt, spiegelt dein Herz wieder. Und ihr Lieben, wisst ihr was? Ich bin manchmal erschrocken, was aus meinem Mund kommt. Im Nachhinein denke ich, boah, wie konntest du das so sagen? Was ist da in deinem Herzen los? Und ich will nicht auf jemand anderes zeigen. Ich muss dir selber den Spiegel vorhalten. Ich habe mir gedacht, wenn ich manchmal mitkriege, wie wir miteinander reden, was da aus dem Herzen hervorkommt, das ist das, was das Leben verunreinigt, was den Menschen verunreinigt, sagt Jesus. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen, aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Da steckt diese Thematik im Hintergrund, dass da die Pharisäer sagen, Jesus, deine Jünger müssen sich doch die Hände waschen, wenn sie essen. Das waren die Reinheitsgebote, die jüdischen. Und Jesus sagt, nee Leute, es kommt nicht auf das an, was ihr äußerlich tut, sondern es kommt auf das an, was in eurem Herzen ist. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es eine Botschaft ist für eine christliche Gemeinde, sich vor Augen zu führen, dass wir auf unser Herz noch mehr achten. Im Miteinander, aber auch im Persönlichen sagen, was ist das, was da aus meinem Herzen hervorkommt? Es hieß ja gerade da, dass es halt wie ein Schmuck ist. Und deswegen dieser Kerngedanke, was krönt dein Herz für Schmuck? Ist es Dummheit oder ist es Weisheit? Und noch einmal, es geht nicht um IQ, es geht nicht um akademische Grade und Titel, sondern es geht um das, was aus deinem Herzen hervorkommt. Und ich habe ja gesagt, dass ich diese Texte immer wieder aus dem Neuen Testament heraus beleuchten möchte und im Lichte des Neuen Testamentes, dem Evangelium von Jesus Christus, weil die Sprüche sind in einem jüdischen Kontext, wo es sehr stark darum geht, die Gebote Gottes einzuhalten. Ich glaube, dass man sehr schnell dahin kommen kann, dass man unter einen Druck kommt und sagt, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, ich habe die Gebote nicht gehalten. Und das passiert leider manchmal auch bei Christen. Und deswegen möchte ich hier das immer wieder aus dieser Perspektive des Kreuzes sehen. Und möchte ich das immer wieder mit reinbringen. Ich möchte das jetzt zum Beispiel erklären anhand von Römer 6. Da sagt Paulus, auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht mehr unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne, sagt Paulus. Paulus sagt also auch hier, ihr lieben Christen, wenn ihr euch für Jesus entschieden habt, dann geht es darum, jetzt euren Leib Gott hinzugeben, dass Gott durch euch leben kann. Darauf kommt es an. Das heißt, aus der christlichen Perspektive geht es nicht darum, Paulus sagt ja hier, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir leben unter Gnade. Das bedeutet, dass nicht mehr wir versuchen müssen, durch das Einhalten von Gesetzen Gott zu gefallen, sondern wir dürfen darauf vertrauen. Wir gehen zu Christus, wir gehen zum Kreuz, zu dem Einzigen, der das Gebot hundertprozentig eingehalten hat. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass das, was hier geschehen ist, für mich geschehen ist. Hundertprozentig. Das heißt, ich habe einen ganz neuen Stand. Ich stehe nicht mehr unter Gesetz, sondern ich stehe unter Gnade. Das hat aber Folgen in meinem Leben. Und ich kann immer wieder auf mein Herz achten. Was kommt aus meinem Herzen hervor? Und wo gehe ich wieder zurück zum Kreuz und sage, Herr, vergib mir. Wo ich etwas falsch gemacht habe. Wo ich falsch gedacht habe, falsch gesprochen habe, falsch verhalten habe. Aber nicht mehr dieser Druck, ich muss etwas tun, um Gott zu gefallen. Kurz vorher hatte Paulus das nämlich deutlich gemacht, dass man durch den Glauben an Jesus lebendig wurde. Das ist auch ein Bild, dass man ohne Jesus tot ist, geistlich tot, natürlich nicht körperlich, aber geistlich tot. Und durch den Glauben, also das heißt durch das Vertrauen an Jesus, nur das, lebendig wird. Und dass man dann seinen Körper Gott gibt, als Waffe der Gerechtigkeit und nicht wieder der Sünde hinzugeben, als Waffe der Ungerechtigkeit. Der Glaube an Jesus Christus verändert alles. Ich erkenne an, dass ich nicht den Maßstäben Gottes gerecht geworden bin. Dafür ist das Gesetz da. Paulus sagt an anderer Stelle, das Gesetz ist nur der Zuchtmeister auf Christus hin. Das heißt, du stehst vor dem Gesetz Gottes und du musst zugeben, Gottes Gesetze und Gottes Gebote sind super, sind perfekt. Du musst auch zugeben, ich schaffe es aber nicht, sie einzuhalten. Und Zuchtmeister bedeutet, du kriegst bam, bam, bam einen zwischen an die Ohren und denkst, wo finde ich Hilfe? Wo finde ich Hilfe? Und du schaust aufs Kreuz, da findest du Hilfe. Das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Am Kreuz ist derjenige für dich und für mich gestorben, daran festzuhalten, zu vertrauen. Daran zu glauben, dass das ausreicht. Die Bibel spricht in zwei Begriffen, die beide den gleichen Prozess meinen. Der eine ist der Begriff Bekehrung oder Wiedergeburt. Es ist nur die Frage, von welcher Seite du schaust. Wenn du von der Perspektive des Menschen auf diesen Prozess schaust, dann ist es die Bekehrung, wo ich mich zu Gott bekehre, wo ich sage, ich kehre um zu Gott, ich tue Buße, ich glaube an Jesus, ich lasse mich taufen, ich empfange den Heiligen Geist. Das ist der ganze Prozess. Von der Perspektive Gottes, genau der gleiche Prozess, ist es die Wiedergeburt. Gott ruft dich zur Umkehr, Gott schenkt deinem Herzen Glauben, Gott ermahnt dich durch sein Wort, lass dich taufen. Und empfang den Heiligen Geist. Das eine ist Bekehrung, das andere ist Wiedergeburt, meint das Gleiche. Bei diesem Prozess ist immer Gott dabei. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, aber dich noch nicht hast taufen lassen, dann triff diese Entscheidung, weil es im Wort Gottes drinsteht. Durch Glaube und Taufe, das ist ja der Auftrag von Jesus, sind wir gerettet. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig, aber die Taufe ist ein wichtiger Prozess im Christwerden. Wenn du am Kreuz neben Jesus hängst, wie der Schächer am Kreuz, dann brauchst du dich nicht mehr taufen lassen, sonst ja. Ganz klar. Der Schächer am Kreuz, an Karfreitag, der ist als Erster am Paradies gewesen, ohne Taufe. Danach dürfen wir uns fröhlich immer taufen lassen. Das ist das, wozu Gottes Wort uns einlädt. Und wir haben aus diesem Grund in dieser Gemeinde uns dazu entschieden, immer wieder Menschen zum Glauben herauszufordern, zu sagen, möchtest du dein Leben Jesus zu übereignen? Mit deiner ganzen Schuld, mit deiner ganzen Last, mit all dem, was dich quält, darfst du zu Christus kommen. Nicht, weil wir besser sind oder weil ich überheblich bin oder was ich was, sondern weil ich selber da war. Ich habe die Schwere und die Last meines Herzens erlebt. Ich habe das erlebt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ich habe Vergebung empfangen. Und ich möchte es herausrufen. Kommt alle, die ihr das gleiche Problem habt. Es ist eine frohe Botschaft für die Leute, die Hilfe suchen. Für die Leute, die keine Perspektive mehr haben. Und dann lass dich taufen auf den Namen von Jesus Christus und auf den Vater und auf den Heiligen Geist. Die Taufe bewegt in der unsichtbaren Welt das, was in dem Glauben ausgedrückt wird, dass du begraben wirst mit Christus. Das heißt, wir glauben nach Ostern. Ostern war nicht einfach nur etwas, was an Christus geschehen ist, sondern es ist etwas, was an mir geschehen ist. Nämlich, wenn du aus dem Wasser wieder rauskommst, stehst du auf mit Christus. Das ist die frohe Botschaft von Ostern, die mit dir und mit mir direkt etwas zu tun hat. Ich glaube, dass wir Christen häufig das Problem haben, wir sagen, ja, da vor 2000 Jahren ist Jesus am Kreuz gestorben und eines Tages in der Zukunft werde ich mal bei Jesus sein. Das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, ist mit dir geschehen, sagt Paulus ganz klar. Ich bin mit Christus gestorben, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die frohe Botschaft, warum ich euch einlade zur Taufe. Die Taufe drückt das nämlich aus. Begraben, dein altes Leben gestorben, du hast neues Leben geschenkt gekriegt. Leben aus dem Geist Gottes. Geschenkt. Nicht verdient, weil du so toll und fromm bist, sondern weil der Geist Gottes in deinen Geist lebendig gemacht hat. Darauf kommt es an. Darum laden wir Menschen ein, sich zu bekehren. Das ist nämlich deine Entscheidung, ob du zu Christus kommen willst oder nicht. Von der menschlichen Perspektive aus betrachtet. Wenn du merkst in deinem Herzen, da kommt der Geist Gottes und klopft an dein Herz und sagt, hier ist der lebendige Gott und ich möchte all deinen Mist haben in deinem Leben. Und ich werde dir ein neues Leben schenken, musst du dich noch entscheiden. Darum tun wir das immer. Und viele Pastoren, mich eingeschlossen, manchmal sitzt du hier und denkst, mache ich es oder mache ich es nicht? Lade ich ein oder lade ich nicht ein? Das ist der Grund, warum wir es immer tun. Weil wir davon überzeugt sind, als Gemeinde, dass Jesus Menschen ruft zu sich und dass er dadurch ganz normale Menschen gebraucht. Und dann laden wir ein zur Taufe. Im Mai werden wir Taufe haben. Wenn du dich noch nicht hast taufen lassen, geh zum Infopoint, gibt's ein Taufseminar nächsten Monat. Du bist herzlich eingeladen, da mit dabei zu sein, dich taufen zu lassen. Und vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt bekennen, ich gehöre zu Jesus. Viel wichtiger ist die unsichtbare Welt als die sichtbare Welt. Jedenfalls in der Zeit, in der wir leben, Gott sei Dank. Weil, wenn du dich zu Jesus bekennst, im Römischen Reich damals, dann könnte das bedeuten, dass du nächsten Tag tot bist. Und ich finde diesen Gedanken interessant. Würden wir den Menschen, würden wir die Menschen einladen zu Christus, wenn ihnen bewusst wäre, dass es bedeuten kann, dass du stirbst? Bill Hybels hat das so wunderbar gesagt. Würde ich die Löwen predigen? Würde ich meinen Menschen in der damaligen Zeit den Löwen predigen? Wisst ihr was? Deswegen habe ich so viel Respekt vor den Iranern, die in unserer Gemeinde sind. Deswegen habe ich so viel Respekt vor diesen Menschen, die aus diesen Ländern kommen, wo sie ihr Leben dafür hergeben, dass sie zu Jesus kommen. Wenn du in der damaligen Zeit zu Jesus gekommen bist, dann konnte es bedeuten, dass du nächsten Tag im Kolosseum dein Leben lässt. Jesus fordert dein ganzes Leben. Und wir leben Gott sei Dank in Deutschland noch in einem Land, wo das in der unsichtbaren Welt, du brauchst keine Tomaten befürchten, du brauchst auch keine Löwen befürchten. Aber es könnte sein. Ich will dir keine Angst machen. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde. Ich bin nicht so mutig. Ich hoffe, dass ich dann Gnade hätte. Aber in der unsichtbaren Welt steht über deinem Leben, du gehörst zu Christus. Das ist das, was in der Taufe ausgedrückt wird. Ich habe vor kurzem einen Freundesbrief bekommen von einem Kollegen von mir, den ich sehr lieb habe, der in Uganda auf dem Gebetsberg dort bei Maria Prean arbeitet. Einer von seinen Mitarbeitern hatte Streit mit seinem Bruder und der Bruder hat ihn verflucht. Der ist zu seinem Zauberdoktor gegangen, wollte ihn verfluchen, dass er stirbt. Aber er war auf diesem Gebetsberg dort, wo die ganzen Christen zusammen waren. Und dann hat dieser Zauberdoktor gesagt, ich kann da nicht ran, ich habe kein Anrecht dort zu sein, in der unsichtbaren Welt. Also wenn du zu Christus gehörst, in der unsichtbaren Welt steht über deinem Namen der Name von Jesus Christus, der ist der Herr aller Herren. In der unsichtbaren Welt macht das den Unterschied. Und deswegen lade ich dich ein, dich taufen zu lassen. Und wir beten dann auch gerne, dass du den Heiligen Geist empfängst. Also es geht bei den Sprüchen darum, sich für Weisheit zu entscheiden. Für ein Leben, das gelingt, im Willen Gottes zu leben. Achte auf dein Herz, auf das, was du denkst, auf das, was du fühlst, auf das, wie du dich entscheidest. Und immer wieder diese Brille des Neuen Testamentes, darauf kommt es mir an. Und für mich, und damit komme ich fast zum Schluss, ist das Kreuz das Zeichen der Weisheit Gottes. Dass Gott gewusst hat, dass Jan nicht immer weise ist und dass Jan neue Anfänge braucht, da hat er das Kreuz in das Zentrum der Zeit hineingestellt. Das ist der Ort, an dem meine Seele Frieden gefunden hat. Das ist die Weisheit Gottes. Amen.